Morgen miteinander. Ah, das tönt gut. Ich freue mich sehr, bei euch dürfen wieder einmal sein, nach längerer Zeit mit euch zusammen Gott zu loben und natürlich auch sein Wort miteinander zu teilen. Und auch ich darf mich dem Wunsch anschließen, wo der Hugo Christen schon gesagt hat, es wäre doch schön, wenn wir uns alle würden wieder sehen in Zofingen, dass wir das auch zusammen machen können mit unseren Freunden von Zürich und von Bern, von Basel und dann einen schönen Tag miteinander verbringen. Würde mich freuen, wenn ich euch alle dürfte dann in Zofingen wieder sehen. So, wenn wir uns heute grüßen im Namen von unserem Herr und Heiland Jesus Christus, Hosianna in der Höhe, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Amen. Mit diesen Segensworten haben ja bekanntlich die Leute am sogenannten Palmsonntag den Herrn Jesus begrüßt beim Einzug in Jerusalem. Leider wurde nur wenige Tage später ein Kreuzige ihn daraus. Es ist eine Sache, wenn wir von Menschen, von der Masse enttäuscht werden, aber es ist eine andere Sache, wenn uns auch die Freunde verlassen. Ich denke, der Herr Jesus war sehr zwiespältig an jenem Palmsonntag, wenn er einerseits hörte, wie die Menschen ihn zu Recht als Messias ausriefen und auf der anderen Seite wusste er, das wird nicht verheben. Und wie ist es ihm erst ergangen, als seine Freunde ihn auch noch verließen? Einer verriet ihn, Judas. Der andere, der Anführer, verleugnete ihn, Petrus, und über den Rest der Mannschaft sagt die Schrift, da verließen ihn alle. Kennt ihr das aus eurem Leben, dass ihr etwas tut, wie der Petrus, Jesus verleugnen, was euch im nächsten Moment so leid tut? Ihr wisst selber nicht mehr, was eigentlich los ist. Ich möchte mit euch heute die Geschichte dieses Petrus am Gründonnerstag anschauen. Wir schauen also schon voraus in diese Woche. Ihr werdet ja auch am Karfreitag dann wieder zusammenkommen. Ich möchte euch mit euch eine Begebenheit anschauen, die am Abend vor Karfreitag geschehen ist. Die Verleugnung durch Petrus. Wir könnten auch sagen, die Anatomie eines Falls. Wie kommt es dazu, dass Petrus gefallen ist? Der Herr Jesus hatte ihn ja schon einige Male zurechtweisen müssen, aber hier in Lukas 22 ab Vers 54, das ist dann doch die Spitze oder der Tiefpunkt im Leben dieses Jüngers. Wir lesen miteinander Gottes Wort in Lukas 22 ab Vers 54 bis 62. Sie ergriffen ihn, Jesus, und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus folgte von weitem. Als sie mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Es sah ihn eine Magd bei dem Feuer sitzen, blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus sprach, Mensch, ich bin es nicht. Nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn. Der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus dachte an die Worte des Herrn, wie er zu ihm sagte: Bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Soweit Gottes Wort, Lukas 22, 54 bis 62. Das Abendmahl. Da streiten Petrus und die anderen Jünger am Tisch, wer denn der Größte unter ihnen sei. Und das während des letzten Pessachmahls, das der Herr Jesus mit seinen Jüngern aß und nachdem ihm verlangt hatte, ehe er sich selber hergab, um als Passahlamm zu sterben. Und da tönt Petrus heraus: Herr, ich bin bereit, auch in das Gefängnis und in den Tod mit dir zu gehen. Lukas 22, Vers 33. Wie haben wir gerade gesungen? Ich leb und sterbe dir allein, der du mein Leben bist. Kaum 6 Stunden später verleugnet dieser Petrus seinen Herrn mit Schimpf und Schande. Die Verleugnung des Petrus, das ist eine Geschichte eines Falls. Warum passieren Dinge, die wir nachher bitterlich bereuen? Ich möchte aber heute auch die Gnade unseres Herrn betonen. Die Predigt wird vielleicht nicht ganz so erbaulich sein, aber ich darf euch versprechen, dass die Gnade des Herrn zum Zuge kommen wird. Ihr müsst nur bis zum Ende mit zuhören, dann ist es gut. Diese Begebenheit soll uns helfen, dass wir erst gar nicht in solche Situationen kommen, wo wir den Herrn verleugnen. Oder wenn wir in einer gefahrenvollen Situation sind, dass wir lernen, rechtzeitig Stopp zu sagen. Oder wenn wir gefallen sind, dass wir nicht liegen bleiben, sondern wieder aufstehen und uns Gottes Gnade zuwenden. Die 3 Schritte dieses Falls von Petrus hier lauten: erstens, sich an fremdem Feuer wärmen. Das zweite, auf falschem Kurs verharren. Und drittens, sich und seinen Herrn verwünschen und verleugnen. Das sind die 3 Schritte, die Petrus durchgemacht hat. Das erste, sich an fremdem Feuer wärmen. Das Neue Testament sagt in 2. Korinther 6, Vers 14, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? 2. Korinther 6, Vers 14. Der Herr Jesus hat in seinem Leben so unendlich viel Gutes getan. Er hat Gottes Botschaft von der Errettung an eine orientierungslose Menschheit verkündigt. Und die Welt dankt es ihm, indem sie ihn festnimmt, verhaftet. Das ist der Undank der Welt, die keine geöffneten Augen hat für die Herrlichkeit Gottes und seines Evangeliums. Und alle Jünger des Herrn, alle, die ihm nahestehen, seine Freunde, sie fliehen. Matthäus 26, Vers 56. Naja, immerhin Petrus und Johannes, sie fliehen nicht ganz. Sie folgen dem Herrn Jesus, dem verhafteten Herrn Jesus, durch die Dunkelheit des Kidrontals bis hinauf in den Palast des hohen Priesters. In jener Zeit war Kaiphas der hohe Priester, aber im Hintergrund ist immer noch die graue Eminenz, Hannas. Er hat 5 Söhne gehabt, die mal hohe Priester waren. Kaiphas war sein Schwiegervater. Aus anderen Evangelien erfahren wir, dass Jesus zuerst zu Hannas gebracht wurde, dann zu Kaiphas. Wahrscheinlich residierten sie in verschiedenen Trakten dieses großen Palastes des Hohenpriesters. Und in der Mitte, im Hof, da wird nun ein Feuer angezündet, wo die Verleugnung des Petrus sich abspielt. Eigentlich darf sich die oberste Behörde, der Sanhedrin, nicht nachts versammeln. Aber als die Menschen so, die Männer alle kommen und schließlich vollständig sind, wird die Scheinverhandlung gegen Jesus noch einmal geführt, bei Tagesanbruch, um dann das offizielle Urteil zu fällen. Darüber berichtet Lukas ab den Versen 66 bis 71. Petrus steht vor dem Palast des Hohenpriesters. Johannes konnte erstaunlicherweise hineingehen, unbehelligt, weil er nämlich mit dem Hohenpriester bekannt war. Das war der Grund. Und nun sorgt Johannes dafür, dass Petrus auch noch hineinkommen kann. Ob Petrus auch deswegen bei der späteren Begegnung am See Tiberias vor Jesus gegen Johannes sticheln muss, weil er dafür gesorgt hat, dass Petrus an den falschen Ort kam, das wissen wir nicht. Auch warum Johannes sich unbeschadet im Palast aufhalten kann, aber für Petrus ist es gefährlich, das wissen wir nicht. Immerhin ist Petrus ein bisschen mutiger. Er verlässt den Herrn nicht wie die anderen. Er geht ihm nach. Vom Hof aus kann er verfolgen, wie in den oberen Etagen das Verhör stattfindet. Aber es ist kalt. Im April kann es in Jerusalem durchaus kalt sein, auf 800 Meter Höhe, dort im Gebirge Juda. Vielleicht wisst ihr das, auch aus eigener Erfahrung. Und es ist dunkel. Na, da brennt ein Feuer im Hof, an dem sich die Angestellten, die Polizisten, die Soldaten wärmen. Und Petrus weiß nichts Schlaueres, als sich genau in diese Gesellschaft zu begeben. Die Türhüterin erkennt ihn und stellt ihn unfreundlich zur Rede. Auch dieser war mit ihm. Und was geschieht? Der große Anführer verleugnet seinen Herrn. Durch 5 kleine Worte einer einfachen Magd wird aus diesem Wunderhelden ein Verräter am Herrn. Der starke Fischersmann vom See Genezareth knickt ein wie ein schwaches Schilfrohr. Das kleinste Rascheln eines zu Boden fallenden Blattes bodigt den gestandenen Petrus. Simon Petrus ist ein Mensch wie wir. Ob wir mutiger gewesen wären, weiß ich nicht. Wir könnten das durchaus bezweifeln. Petrus meinte es sicher gut, indem er dem Herrn folgte. Wobei es war auch eine gehörige Portion Neugier dabei. Aber wie auch immer, Petrus wärmte sich am fremden Feuer und da gehörte er einfach nicht hin. Wie oft wärmen wir uns denn am fremden Feuer? Uns ist kalt in dieser Welt und es ist dunkel. Da sind die Religionen, die Licht verheißen, Menschen, die uns Wärme versprechen. Ein Platz an der Sonne oder wenigstens am Lagerfeuer. Das wünschen wir uns doch alle. Und wenn wir uns dann halt auch daran verbrennen. Hat nicht schon der Psalmist im allerersten Vers des Psalters gesagt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Petrus, hast du dein Psalmengesangbuch vergessen? Wenn der Herr Jesus oben im Verhörsaal Pein leidet, dann ist es nicht an uns, dass wir uns unten am fremden Feuer wärmen. Alles, was nicht den Herrn Jesus meint, das ist fremdes Feuer. Wir sollten uns nicht naiv in Gefahr begeben, sogar noch im Namen einer guten Sache, Jesus nachfolgen. Wenn wir nicht wissen, dass wir vom Herrn Jesus an den Ort gestellt sind, an den gefährlichen Ort, dann sollten wir ihn auch meiden. Da denke ich zum Beispiel an die Diakonisse. Ich habe sie nicht selbst gekannt, aber andere haben mir berichtet von ihr. Eine Diakonisse, deren Glaube nicht so feuerfest war, wie sie dachte. Sie engagierte sich in der Gassenarbeit in Basel damals und sie verbrannte sich daran. Schlussendlich wurde sie selbst zu einer Prostituierten. Niemand von uns ist davor gefeit. Niemand von uns ist besser als sie. Ja, wir haben die Zusagen Gottes, dass er uns bewahrt. Aber wir haben die Zusage nicht in unserer Tasche. Philipper 1, Vers 6, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi. Philipper 1, Vers 6. Das stimmt. Nicht hundertprozentig, aber tausendprozentig. Und so war es ja auch bei Petrus. Aber die Garantievollstreckung der Verheißungen Gottes, sie ist und sie bleibt bei Gott im Himmel. Wir bekommen sie nicht in die Tasche gesteckt. Und darum sagt der Herr Jesus uns so eindringlich, dass die Beziehung zu ihm bleiben muss. Getrennt von ihm können wir nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Und das ist gut so. Wir sind und wir bleiben völlig abhängig von unserem Herrn Jesus Christus, der uns erlöst und befreit hat. Und das ist gut so. Wenn wir uns dann dem Wirken Gottes durch den Heiligen Geist entziehen, dann müssen wir uns allerdings auch nicht wundern, wenn der Widersacher zuschlägt und sogar solche gestandenen Männer wie Petrus zu Fall bringt. Nochmal, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das Zweite, auf falschem Kurs verharren. Die Anatomie eines Falls, einer Verleugnung. Die Bibel sagt über die Endzeit in 2. Timotheus 3, 13 bis 15, böse Menschen und Betrüger werden zu schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber, Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Nun, Petrus ist kein böser Mensch oder ein Betrüger. Aber das Prinzip, das uns hier über die Endzeit gezeigt wird, ist doch immer das Gleiche. Und ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt sich's gänzlich ungeniert. Ist erst einmal der Damm gebrochen, dann schreiten wir zu immer schlimmeren Taten, für die wir zuvor Abscheu empfunden haben. Und nachher wundern wir uns, wieso wir überhaupt zu so etwas fähig waren. Das ist der zweite Schritt, dass wir eben nicht auf das hören, was Paulus sagt, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, sondern dass wir verharren auf unserem falschen Kurs. Wenn schon daneben, dann wenigstens richtig. Meint ihr, das ist eine gottgefällige Einstellung? Petrus wird übrigens gewarnt. Nach dieser ersten Verleugnung kräht zum ersten Mal ein Hahn, wie uns Markus berichtet. Jesus sagte dort, wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Von diesem ersten Hahnenschrei das wird vielleicht so um Mitternacht gewesen sein, berichtet eben nur Markus. Jeder Evangelist bringt in seinem Bericht verschiedene Fakten über dieses Ereignis, aber sie widersprechen sich nicht, sondern wir müssen sie zusammenlesen, sie ergänzen sich. So wie wenn ihr verreist und euch 2 oder 3 Reiseführer kauft über eine Stadt. Letzten Sonntag durfte ich in Budapest predigen. Es war eine schöne Erfahrung, mit dem Bibelbund dort zu sein. Da haben wir uns auch Reiseführer besorgt. Und in jedem Reiseführer steht etwas anderes über Budapest. Aber es handelt sich immer noch um dieselbe Stadt und es geht immer noch um dasselbe. Sie ergänzen sich eben. Und so ergänzen sich auch diese Berichte in den Evangelien über die Verleugnung des Petrus. Also, Petrus hört diesen Hahnenschrei und lässt sich nicht warnen. Es wird ihm zwar etwas ungemütlich am Feuer und er geht weg in den Vorhof, Markus 14, Vers 68. Aber da hat die Magd schon ihre Kolleginnen und die Soldaten angesteckt und alle fangen an, ihren Verdacht gegen Petrus auszudrücken. Auch du bist einer von ihnen. Kann es eigentlich etwas Schöneres geben? Ein schöneres Zeugnis über uns, wenn andere sagen, du gehörst doch auch zu Jesus. Ist doch wunderbar, oder? Wenn man das wirklich merkt, wir gehören zu unserem Herrn und Heiland. Unser Leben spiegelt das wider. Wunderbar. Und Petrus verleugnet. Nochmal. Zum zweiten Mal. Schon wieder. Er verpasst die Gelegenheit, zu seinem Heiland zu stehen. Schon lange, bevor er ins Gefängnis oder vor einen Richter oder womöglich sogar sterben hätte müssen mit dem Herrn Jesus, wie er vorher noch versprochen hätte. Schon lange vorher. Weiß er nicht mehr, was der Herr Jesus den Jüngern beigebracht hatte? Ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. In Lukas 12, Vers 8 und 9. Im Matthäusevangelium lesen wir wiederum, dass Petrus seine zweite Verleugnung mit einem Schwur bekräftigte. Und seine dritte Verleugnung wird er sogar noch mit Fluchen und mit Schwören ausstoßen. Eine dreifache Steigerung. Jesu Gebetskampf für sein bevorstehendes Erlösungswerk im Garten Gethsemane war hart. Sehr hart. Und auch da berichtet uns der Evangelist von einer dreifachen Steigerung. Und wie belohnen es die Freunde Jesu ihm? Sie schlafen. Und jetzt, da für Jesus die Stunde des Bekennens gekommen ist, da verleugnet ihn derjenige schmählich, zu dem er gesagt hatte, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Matthäus 16, Vers 18. Felsen? Was für ein Felsen? Menschlich ist dieser Petrus, bei diesem Petrus, diesem hyperaktiven, lauten, unruhigen, überheblichen Charakter, nichts vom Felsen zu finden. Erst Gottes Erbarmen macht aus ihm nachher das, wozu er berufen ist. Jesus hat es nachher getan. Und bei uns ist es keine Spur anders. Auch wir, alles, was wir sind und haben in unserem geistlichen Leben, verdanken wir der Gnade Gottes. Und der Apostel Paulus sagt es so, fragt uns, was hast du, das du nicht empfangen hast? 1. Korinther 4, Vers 7. Petrus hat ja noch ein paar Jahrzehnte leben dürfen. Und wisst ihr, was er nachher schreibt in seinem Brief? Und er weiß jetzt, wovon er redet. 1. Petrus 1, Vers 13. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. 1. Petrus 1, 13. Hört ihr jetzt diese Worte mit noch etwas anderen Ohren? Er weiß, wovon er redet. Er spricht auch von seiner eigenen Erfahrung dieses bittersüßen Schlafes von Gethsemane, seiner unnüchternen Nachfolgeaktion im Haus des Hohenpriesters, wenn er uns, den nachgeborenen Christen, Folgendes ins Stammbuch schreibt. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und schlaft. Nein, nicht. Seid nüchtern und wachet. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Petrus hat das alles am eigenen Leib erfahren. Er weiß, wovon er redet. Gott möchte doch nicht, dass du und ich, dass wir auch gleichsam verschlungen werden vom Widersacher. Gott sei Dank kann Gott allerdings sogar aus dem Rachen der Löwen noch retten. Wir können widerstehen. Wie, sagt Petrus, in dem einen gewissen Glauben. Dem Glauben an den Herrn Jesus Christus, an den Retter. Was er am Kreuz getan hat, das macht die Versöhnung zwischen Gott und Mensch für uns. Er starb stellvertretend für unsere Schuld, für einen Petrus und auch für uns. Wir leben ja jetzt in der Vorosterzeit und da denken wir besonders an den Weg des Herrn Jesus ans Kreuz, an sein Leiden und sein Sterben. Bis zur Reformation war diese Zeit vor allen Dingen auch eine Fastenzeit. Aber die Reformatoren haben gemerkt, dass bei diesem Fasten auch eine Art von Werkgerechtigkeit dabei war und drum lehnten sie dieses Fasten ab. Und dann kam es in Zürich zu diesem berühmten Ereignis am 9. März 1522, der erste Sonntag in der Fastenzeit, das berühmte Wurstessen im Haus des Druckers Christoph Froschauer, an dem sich die Vorgänge der Reformation in Zürich dann beschleunigten. Also da haben sich Männer versammelt und haben trotz Verbot in der Fastenzeit Würste gegessen. Das war revolutionär. Zwingli war auch dabei. Er aß zwar nicht, aber zwei Wochen später bei seiner Predigt im Großmünster verteidigte er, was seine Brüder da getan hatten. Und er schrieb eine Schrift, vom Erkiesen und Freiheit der Spießen. Also vom Genuss und der Freiheit der Speisen. Herausgekommen am Gründonnerstag 1522. Das hat die Reformation dann sehr beschleunigt. Sie haben erkannt, die Reformatoren und auch die Brüder dort, dass nicht Werke uns retten, sondern allein das Opfer unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz. Allein sein Leben, Leiden, Sterben und die Auferstehung. Und darum werden wir nicht müde, unseren Herrn Jesus und das, was er getan hat, auf den Leuchter zu heben. Für die evangelische Christenheit ist die Vorosterzeit die Passionszeit, in der wir eben an das Leiden, an die Passion des Herrn Jesus uns zu gut an meiner Stelle nachdenken. Das Dritte, die Anatomie eines Falls bei Petrus. Das Dritte war dann, sich und seinen Herrn verwünschen und verleugnen. Die Bibel sagt an anderer Stelle, Jakobus 1, Vers 15, danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Jakobus 1, Vers 15. So geht es. Und insofern war dein Spruch am Anfang, Hugo, gar nicht so schlecht mit dem schwachen Anfang und dem starken Nachlassen. Es fängt klein an beim Petrus. Und es geht immer weiter bergab, auf falschem Weg, bis die Sache vollendet ist. Und am Schluss verwünscht er sich und seinen Herrn. Etwa eine Stunde nach den beiden vorigen Ereignissen hat Petrus Ruhe, aber dann kommen sie wieder. In diesem Hof da unten ist ein Verwandter des Wachsoldaten Malchus anwesend, dem Petrus, ja, ihr wisst es, vorher im Gethsemane das Ohr abgeschlagen hatte. Und dieser Verwandte erkennt ihn jetzt. Oha, jetzt wird es aber ernsthaft brenzlig. Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Johannes 18, Vers 26. In Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Lukas 22, Vers 59. So, Petrus, jetzt gilt es endlich zu bekennen. Deine zweideutigen Worte bei der ersten Verleugnung helfen dir nicht. Er hat ja gesagt, ich kenne ihn nicht. Er hat nur gesagt, dass er ihn nicht kennt. Er hat ihn ja nicht direkt verleugnet. So. Wortakrobatik. Halbwahrheiten und zweideutige Worte haben uns noch nie geholfen. Im Gegenteil, gerade diese Worte, von denen Petrus sich Befreiung versprochen hat, bringen ihn immer noch tiefer in den Schlamassel. Petrus, man hört doch, dass du von Galiläa kommst, dass du ein Nordlicht bist. Ihr wisst, in Israel gibt es verschiedene Dialekte, genauso wie in der Schweiz auch. Wir erinnern uns an Richter Kapitel 12, wo die Südstämme die Ephraimiter aus dem Norden töten wollten. Und da mussten sie aber feststellen, wer kommt jetzt vom Norden und wer kommt vom Süden. Und dann haben sie ein Testwort namens, wie? Aha, das wäre gefährlich gewesen. Namens Schibboleth ausgerufen. Und die vom Süden, die konnten das richtig sagen. Schibboleth. Wie die Schwaben auch in Deutschland. Oder? Die haben es auch mit dem SCH. Aber die vom Norden, die sagen Sibboleth statt Schibboleth. Und wenn man Sibboleth sagt, dann war dauerte das Leben dieser Leute nicht mehr lange. In Richter Kapitel 12. Deine Sprache verrät dich. Sollte es eigentlich nicht so sein? Sollten wir nicht als Jünger Jesu erkannt werden an dem, was wir sagen und wie wir es sagen? Ja, verrät deine Sprache, dass du einer von denen bist, die mit ihm sind? Oder hast du den Herrn vielleicht eher durch Schweigen verleugnet? Lasst uns doch zu unserem Herrn Jesus Christus stehen. Mit Weisheit, nicht indem wir den anderen auf die Nerven gehen, aber konsequent, freundlich, mit Mut zur Zeit und zur Unzeit, weise und mit Bedacht, aber doch deutlich und ohne Angst. Was macht Petrus? Petrus wählt den anderen Weg. Er leugnet, er flucht und schwört, nichts von all dem zu wissen. Wie schrecklich. Gott wird zum Zeugen gegen ihn selbst aufgerufen, um Simon Petrus zu verdammen, wenn Simon Petrus etwas mit diesem Jesus zu tun hätte. Da kommt aus demselben Mund Fluch und Segen, wie es nicht sein soll. Jakobus 3, Vers 10. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Der Mund, der zum Lob Gottes berufen ist, spricht seine Verachtung über den Herrn Jesus aus. Warum? Weiß Petrus nicht mehr, was der Herr Jesus in der Bergpredigt gelehrt hatte, nicht zu schwören? Matthäus 5, 33 bis 37. Warum, Petrus? Wir sind berufen, liebe Freunde, mit unserem Mund den Herrn Jesus zu ehren und nicht ihm zu fluchen. Seinen Namen zu verherrlichen und unter keinen Umständen seine Ehre preiszugeben. Wenn wir beten, dann gilt alleine unserem Herrn die Anbetung. Petrus ist ein Beispiel dafür, was geschieht, wenn wir unseren Heiland nicht mehr ganz fest im Blick haben, sondern die Umstände. Petrus' Auftritt ist noch nicht zu Ende, da kräht auch schon der Hahn. Was hatte Jesus ihm vorausgesagt? Genau, so war es gekommen. Dreimal, quasi endgültig, hatte er seinen Herrn verleugnet. Der ihn aus der tiefsten Not gerettet hatte, den hat er nun in der Not, in der er steckt, im Stich gelassen. Anstatt seine Verantwortung zu übernehmen als Vorbild für die anderen Jünger, ist er zum Anstoß und zum Ärgernis geworden. Je größer unsere Verantwortung ist, in der Gemeinde, in der Familie, im Beruf, wo auch immer, desto größer sind auch die Konsequenzen und desto schwerwiegender unsere Taten, wenn wir daneben greifen. Petrus, ist nun alles vorbei. Was wird nun geschehen? Petrus hält inne, aufschreckend wie aus einem Traum, aus einem Delirium, nur dass er sehr wach dabei ist, wissentlich und willentlich. Er weiß es und gönnt sich selbst keine mildernden Umstände wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit. Tja, nach menschlicher Logik ist die Predigt jetzt zu Ende. Das wäre eine sehr traurige Angelegenheit. Dreimal hat er versagt, er weint. Heimlich, bitterlich, ohne den Mumm, sich zu Jesus zu bekennen. Es bleibt in der Schwebe, er kann es nicht mehr regeln, bevor Jesus ans Kreuz geht. Was wird er in diesen 3 Tagen durchgemacht haben? Jesus hat es sicher geschmerzt, aber Petrus auch. Jesus geht ans Kreuz, Petrus kann sich nicht mehr aussöhnen. Was wird geschehen? Manchmal gibt es Predigten, die brauchen einen 4. Punkt. Und heute brauche ich einen 4. Punkt. Die Gnade Gottes. Gott sei Dank, ich muss jetzt nicht aufhören. Wenn der Mensch versagt, so ist Gott noch lange nicht am Ende. Sind wir untreu, so bleibt er treu. 2. Timotheus 2, Vers 13. Hatte Jesus nicht zuvor zu Petrus gesagt, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Lukas 22, Vers 32. Normalerweise spricht man das ja den Schwachen zu, oder? Den Angefochtenen. Jesus betet für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. Wisst ihr, wer dieses Gebet brauchte? Der starke Petrus. Der brauchte dieses Gebet des Herrn Jesus. War das vielleicht der Halt für ihn in den 3 Grabestagen? Jesus hat für mich gebetet, dass mein Glaube nicht aufhöre. Wenn es auch Nacht um mich ist, wenn es auch kalt um mich her ist, wenn ich keinen Weg sehe, Jesus hat für mich gebetet, dass mein Glaube nicht aufhört. Es hat sich begeben, dass Jesus bei seiner Abführung näher an Petrus herangekommen ist. Die Gelegenheit reichte für ein kurzes Sehen. Der Blick des Heilands. Ich stelle mir vor, wie dieser Augenkontakt vielleicht der intensivste im Universum gewesen sein muss. Was lag nicht alles darin? Jesus schaut Petrus an. Warum, Petrus? Kehre um. Petrus, du weißt, was ich dir sagte. Petrus, ich habe dich lieb. Was für Tränen hat der Jünger Jesu vergossen? Tränen der Reue, Es tut ihm leid, es tut ihm weh. Er weiß, er hat Jesus verraten. Sein Mund hat Gott nicht verherrlicht. Petrus ist im Innersten erschüttert, weil das die Ursünde ist. Gott die Anbetung, die Verherrlichung verweigern, die ihm gebührt. Petrus hat dem Heiland Schmerzen zugefügt. Petrus vergießt Tränen echter Reue, weil er weiß, was Sünde im Kern ist, eine Beleidigung für Gott. Und er weiß, dass er das nicht wieder gut machen kann. Er muss Gott Recht geben. Es bleibt ihm nichts, als ganz auf die Gnade Gottes zu hoffen. Psalm 25, Vers 18. Siehe an mein Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Von Judas heißt es nach seinem Verrat, dass es ihn reute. Aber wenn wir Judas mit Petrus vergleichen, so wird uns doch ein Unterschied deutlich. Judas war seit Lebens ein oberflächlicher Mann gewesen. Sein Interesse galt eher dem Geld. Und als es ihm leid tat, wollte er durch ein Werk die Sache wieder gut machen, indem er das Geld wieder zurückgab. Aber das bringt keine Versöhnung. Und so hat Judas keinen Weg mehr gesehen. Er kannte die Gnade Gottes nicht. Aber Petrus kannte die Gnade Gottes. Versöhnung ist nicht durch unsere Taten zu erlangen, sondern nur durch das Werk Christi. Wir sind völlig auf ihn geworfen. Wir ergreifen seine Barmherzigkeit durch den Glauben, aber dann ergreifen wir sie auch wirklich und sicher und gewiss und ohne Zweifel. Das ist nach 2. Korinther 7, Vers 10 die gottgemäße Betrübnis, die Buße zum Heil wirkt. Petrus fleischernes Herz hat diese Buße gefunden, das steinerne Herz des Judas nicht. Wir dürfen Gott um Gnade zur Buße bitten und wir dürfen gewiss sein, dass er unser Gebet nicht unerhört lässt. Wir wollen von Petrus heute Morgen ermutigt werden, nie aufzugeben. Und wenn wir gefallen sind, dann stehen wir wieder auf. Im Alten Testament steht, der Gerechte fällt des Tages 7-mal. Wie kann sowas passieren? Wie kann ein Gerechter am Tag 7-mal fallen? Nun, eines jedenfalls steht fest, mal wieder aufgestanden sein. Steht wieder auf. Petrus ist der finstersten Nacht nicht restlos verzweifelt. Und Gott hat sich später seiner erbarmt. Und jetzt nochmal aus dem ersten Petrusbrief. Wieder weiß Petrus, wovon er spricht. Wisset, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von euren eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und Flecken. Ihr Lieben, am Ende ist die Geschichte der Verleugnung unseres Herrn durch Petrus eine Geschichte der Hoffnung für uns. Da ist nicht ein Gottloser gefallen, an dem wir sowieso keine Erwartungen hätten, sondern der große Petrus, der Fels. Wenn am Schluss Jesus dafür gesorgt hat, dass der Fels wirklich felsenfest wird, dann schafft er das auch bei dir und bei mir. Nach der Auferstehung blickte Herr Jesus dem Petrus wieder in die Augen. Dreimal hat Petrus den Herrn verleugnet. Dreimal fragt Jesus ihn wieder, hast du mich lieb? Das ist die Frage, die am Ende zählt. Kannst du Jesus in die Augen schauen? Einmal hat Petrus versäumt, den Kontakt mit Jesus zu halten. Er blickte auf das fremde Feuer. Er richtete seine Sinne nicht auf das, was droben ist. Kolosser 3, Vers 1, wo der Herr für unsere Versöhnung kämpfte. Zum zweiten Mal wird ihm das nicht mehr passieren. Petrus bleibt jetzt bei seinem Herrn. In Zukunft bleiben seine Augen stets auf den Herrn gerichtet. Psalm 25, Vers 15. Er geht voran, er hat es verheißen. Und da wollen wir heute lernen und Petrus nachfolgen, indem wir Hebräer 12, Vers 2 aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dazu segne uns Gott. Amen.